Herzlich willkommen bei Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Jakob Hallinger. Für viele Menschen gehört das Sprachprogramm ChatGPT längst zum Alltag. Man lässt das Programm eigene E-Mails schreiben, fremde Texte zusammenfassen oder Informationen zu bestimmten Themen liefern. Innerhalb von Sekunden spuckt es einem auf dem Bildschirm die Antworten aus. Diese sind häufig erstaunlich und sprachlich einwandfrei. Aussagen auf Wahrheit, Schlüssigkeit und Logik prüfen, so wie wir Menschen, kann eine künstliche Intelligenz jedoch noch nicht. Das könnte sich aber bald ändern. Gemeinsam mit anderen Forscherinnen und Forschern versucht der KI-Wissenschaftler Günter Klambauer an der Johannes Kepler Universität Linz, künstlicher Intelligenz solche Fähigkeiten beizubringen und sie dafür am Vorbild des menschlichen Gehirns zu trainieren. Ein Programm mit solchen Fähigkeiten könnte künftig etwa auch in sensiblen Bereichen wie in der Medizin oder bei gerichtlichen Verfahren zum Einsatz kommen, glaubt Klambauer. Heute ist Klambauer zu Gast bei uns im Studio. Herr Klambauer, vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns sprechen.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Herr Klambauer, Sprachprogramme wie ChatGPT sind ja heute für viele Menschen im Internet nicht nur leicht zugänglich und verfügbar, sondern schreiben ja auch innerhalb von Sekunden auf bemerkenswerte Texte, E-Mails, Zusammenfassungen oder Empfehlungen. Sind Sie eigentlich als Forscher selbst manchmal erstaunt von den Antworten des Programms und den Fähigkeiten?
Ja, also das ist natürlich für uns auch wirklich erstaunlich gewesen, auch wir als Forscher. Also November 22, Anfang Dezember, ich erinnere mich noch, wir waren gerade auf einer KI-Konferenz und da hat sich das verbreitet. Und obwohl wir schon lange eben Sprachmodelle beobachtet haben, also wir befinden uns in der dritten KI-Welle, die hat ungefähr 2012 begonnen, so lange bin ich auch schon in diesem Bereich. Und man hat eben gesehen, dass die Modelle besser und besser werden. Es hat eben angefangen zuerst mit Bilderkennung und dann haben wir auch Spracherkennung und Spracherzeugung, generative KI für Sprache gesehen. Es wird immer besser, aber das war schon ein ordentlicher Schritt, der da nach oben gegangen ist und wir waren auch überrascht eben. Das kann Dichter im Stil von Shakespeare schreiben, kann halbwegs vernünftige Antworten geben, kann Texte komplettieren und so weiter. Also das hat uns als Forscher auch überrascht. Mittlerweile ist es natürlich so, dass es viele verschiedene Sprachmodelle gibt und die alle ähnliche Funktionen haben, aber immer, also die Sprachqualität wird besser. Man versucht eben noch längere, also die schneller zu machen oder dass man noch mehr Kontext, das heißt mehr Information reingeben kann. Und trotzdem ist es für uns immer wieder erstaunlich, welche neue Fähigkeiten, auch jetzt gerade vor etwa 2 Wochen ist Strawberry von OpenAI ausgekommen. Das kann jetzt ein bisschen besser sozusagen planen schon, weil das war ja noch ein Problem der Sprachmodelle, das Vorausplanen. Also es gibt, obwohl eigentlich die gleiche Technologie dahinter steckt, immer noch Fortschritte mit diesen Sprachmodellen, die uns auch als Forscherinnen überraschen. Ja.
Die Antworten oder vielleicht auch das Wissen, wenn man sagen kann, dieser Modelle basiert ja auf einer Fülle von Texten, Daten aus dem Internet. Woher weiß das Programm eigentlich dann genau, was von den Aussagen, die sie einem dann gibt, wahr ist und was nicht?
Das weiß das Programm auch nicht, was ob es wahr ist oder falsch ist. Genau wie Sie gesagt haben, es lernt im Prinzip auf Texten aus dem Internet. Das ist das Absurde eigentlich. Und zwar stellen Sie sich vor, das Sprachmodell ist nicht so, dass sie die Texte selber sammelt, sondern die Organisation, die das Sprachmodell trainiert, wenn wir sagen, die sammelt die Texte. Und bleiben wir bei dem Beispiel, mit dem es gestartet hat. ChatGPT ist von OpenAI und diese Organisation hat eben im Prinzip den gesamten textuellen Teil des Internets heruntergeladen. Es sind hunderte Milliarden von Wörtern. Und dann beginnt ein Prozess, der heißt Training. Also das Sprachmodell gibt am Anfang zufällige Wörter aus und es lernt anhand von Texten, die eben Menschen geschrieben hat. Das führt auch natürlich zu den ganzen Copyright-Problemen und so weiter. Und wie lernt es? Stellen Sie sich vor, das ist so eine Art Lückentext. Also Sie zeigen dem Modell immer so einen Anfang von einem Satz und es muss den Satz komplettieren. Stimmt nicht ganz, aber ungefähr so. Und Sie können als Mensch auch ganz gut Lückentext und an manchen Stellen wissen Sie, okay, da muss unbedingt das Wort rein oder diese 3 Wörter könnten passen und so weiter. Und das Modell macht dann praktisch beim Lernen einen Versuch, füllt was ein und dann, wenn das Wort falsch ist, wird es korrigiert und wird gesagt, nein, dieses Wort hat nicht reingehört, ein anderes Wort hat reingehört. Und dieser Prozess, simpel er auch sein mag, wenn man den in unglaublicher Skala macht, das heißt auf Milliarden Daten mit extremen Rechenaufwand, 350 GPU-Jahre, was immer das ist, also sehr viel, 4 bis 5 Millionen und Stromkosten nur für den Vorgänger für GPT-3 sind dann notwendig, um zu trainieren. Also wenn Sie das sehr, sehr lange und in sehr großen Skalen auf vielen, vielen Rechnern gleichzeitig machen, dann lernt das Sprachmodell korrekten Text auszugeben. Und korrekten Text heißt jetzt nicht faktisch korrekt, sondern dass die Wortreihenfolge korrekt ist. Zum Beispiel, ja, wenn Sie ihm einen Text vorgeben und fragen, was ist am 11. September 2001 passiert, dann gibt es Wörter, wie zum Beispiel World Trade Center, die wahrscheinlich dann kommen. Und es hängt halt wahrscheinlich, also wahrscheinliche Wörter zusammen, wirklich ein Wort nach dem anderen. Und warum kommt da jetzt der halbwegs vernünftige Bericht über World Trade Center Anschläge zusammen? Weil eben sehr viel korrekte Information darüber auch im Internet ist. Und die inkorrekte Information, die Verschwörungstheorien und so weiter, die unterscheiden sich alle. Und was so ein Sprachmodell eben, was dieser Trainingsprozess auch macht, ist, dass alles gemittelt wird. Also Sachen, die sehr oft vorkommen auf verschiedenen Webseiten, da bekomme ich die durchschnittliche Information. Und weil die durchschnittliche Information im Internet zu einem bestimmten Thema oft korrekt ist, deswegen gibt es unsere korrekte Antwort und wir bekommen das Gefühl, aber das ist suggeriert und da müssen wir aufpassen, das Sprachmodell suggeriert uns, korrekte Informationen zu geben, weil wir fragen eben Fragen, wo die Antwort kennen, wo die Antwort im Internet steht und so weiter. Aber sobald es in irgendeinen Bereich kommt, wo eben die keine Information im Internet ist, dann kann es eigentlich, dann kommt es zu den sogenannten Halluzinationen. Vielleicht haben Sie von dem schon gehört. Eben dann hängt es auch, gibt es auch eine Antwort aus. Es schaut aus wie eine vernünftige Antwort, weil es korrekte, grammatikalisch korrekte Sätze sind, ist aber faktisch komplett falsch.
Kann man solche Sprachprogramme dann überhaupt noch verbessern künftig? Also Sie haben gesagt, also Sie sind jetzt schon mit einer Fülle von Daten gefüttert. Wie weit lässt sich das künftig noch verbessern? Stößt man da irgendwann an eine Grenze mit dem, wie viel Daten man in dieses Programm speisen kann?
Ja, also ich denke auch, bis jetzt hat man es verbessern können durch sogenannte Scaling Law, Skalierungsgesetze. Das heißt, und das war das Absurde eigentlich, 2018 oder 2019 ist jemand drauf gekommen, wenn ich dieses Programm einfach größer mache und auf mehr Daten trainiert, dann wird es besser. Das heißt, ich brauche keine neue Technologie erfinden, einfach durch größer machen geht es. Und das hat eben zu diesem Wettlauf geführt, weil die erste Version von solchen Programmen bei 2017, das waren kleine Sprachmodelle. Vielleicht muss ich ein bisschen erklären, was klein und groß heißt. Solche Sprachmodelle haben im Prinzip, wir nennen das einstellbare Gewichte. Also stellen Sie sich wirklich ein bisschen das menschliche Gehirn vor. Wenn Sie auf die Welt kommen, dann haben Sie ja sehr viele Neuronen im Gehirn und die haben Verbindungen. Und wenn wir auf die Welt kommen, können wir auch noch nicht laufen, wir können nicht reden und so weiter. Und wenn wir etwas lernen, dann passen sich diese Verbindungen zwischen den Nervenzellen an. Das nennt man Synaptic Plasticity, also synaptischer Spalt, also wie gut die verbunden sind, wie gut die Übertragung funktioniert. Da ändert sich was im Gehirn, wenn wir lernen. Und so ein bisschen ähnlich funktionieren diese KIs, diese Sprachmodelle, das sind nämlich, wir nennen das künstliche neuronale Netze, weil die haben eben auch so Verbindungen, die sind am Anfang zufällig und diesem Lernprozess, den ich vorher beschrieben habe, werden die eingestellt. Und je mehr von diesen Neuronen und diesen Verbindungen ich anlege, so sagen wir, umso größer ist das Sprachmodell, umso mehr Kapazität hat. Das heißt, wenn ich es größer mache, dann kann es irgendwie mehr Wissen speichern. Und die Größe früher war vielleicht 1 Million von diesen Gewichten, 1 Million Parameter. Mittlerweile sind Sprachmodelle eben das Llama oder so, das rausgekommen ist, hat 700 Milliarden Parameter, also da geht es nach oben. Und das war eben ein Vorteil auch für die IT-Giants, nachdem die Forscher herausgefunden haben, okay, einfach größer machen, macht es schon besser, haben natürlich die großen Firmen, die große Rechenzentren hatten, die viele Daten haben, Google, Facebook, OpenAI, die mit Microsoft ja zusammenarbeiten, also Microsoft, die haben viel Rechenkapazität, viele Daten, die haben das einfach machen können und haben gesagt, okay, wir machen einfach größere und größere Sprachmodelle, trainieren wir und wird es besser. Das heißt, deswegen hat es eine Verbesserung gegeben, einfach durch das vergrößerte Training. Und dann hat es ein paar methodische Verbesserungen gegeben. Das heißt eben, dass die Sprachmodelle dann noch mit menschlichem Feedback trainiert werden. Das heißt Reinforcement Learning with Human Feedback. Das heißt, nach diesem Trainingsprozess, wo es einen Lückentext ausfüllt, gibt es noch eine Phase, wo das Sprachmodell angepasst wird, wo Menschen damit arbeiten, AI-Trainers, und versuchen das so einzustellen, dass es gut reagiert auf unsere Angaben. Ja, und dadurch sind die Sprachmodelle viel besser geworden. Jetzt glaube ich aber, dass bald sozusagen mit diesen Skalierungsgesetzen am Ende ist. Das heißt, ab jetzt wird dann das Größermachen nicht mehr so einfach helfen, um das besser zu machen. Jetzt brauchen wir, glaube ich, methodische Verbesserungen. Und daran arbeiten wir gerade in Österreich, gerade in einem der größten Forschungsprojekte, dass die jemals genehmigt worden sind, dass wir eben versuchen, dass wir sowas wie faktisch korrekte Informationen reinbekommen, Logik und so weiter, dass die Sprachmodelle momentan noch nicht drin haben.
Sie haben ja vorhin gesagt, also solche Sprachprogramme wissen eigentlich nicht, ob die Information, die sie geben, faktisch korrekt ist oder nicht. Sie können die Aussagen jetzt nicht auf Logik prüfen. Wie kann das funktionieren? Wie bringt man Programmen dann sowas bei?
Also genau, vielleicht nochmal zur Erklärung, wenn jetzt das Sprachmodell, also wir als Menschen haben beide Systeme so assoziatives Antworten. Wenn ich Sie zum Beispiel frage, wie viel ist 1 plus 2, erscheint bei Ihnen automatisch 3 und Sie antworten das, ohne dass Sie groß herumrechnen. Wenn ich Ihnen eine schwierige Rechenaufgabe stelle, 521 plus 738, dann wissen Sie das, dann schreiben Sie das auf und können Sie auch das korrekt ausrechnen. Und das sind genau diese beiden Modi, wie man arbeitet. Das heißt, das, was wir jetzt haben, die KIs, die Sprachmodelle, die auf den neuronalen, künstlichen neuronalen Netzen beruhen, die haben eher so assoziatives Wissen. Also auch, man merkt es recht schnell, wenn man denen eben Rechenaufgaben gibt, die operieren mit diesen Zahlen auch nur irgendwelche Wörter. Also wenn die Rechnungen korrekt beantworten, das ist einfach, wenn sie 2 plus 3, weil sie einfach das mit der Zahl 5 assoziieren, ohne die Rechnung durchgeführt zu haben. Und dann gibt es eigentlich den älteren Branch, den älteren Zweig von künstlicher Intelligenz, der schon Anfang der 50er im Prinzip, das nennen wir symbolische KIs, da gehört auch Logik dazu. Und da haben sich Forscherinnen weltweit beschäftigt mit so Logiksystemen. Wie kann man logisch Schlussfolgern am Computer, also technisch, wie kann man logische Probleme lösen? Oder die andere Seite, wie kann man Wissen repräsentieren, zum Beispiel in den Graphen, das gewisse, sowas wie Wikipedia, da ist das Wissen drin, und zwar in Textform, aber durch das, dass man Links hat, weiß man, diese zwei Begriffe haben was miteinander zu tun. Also es gibt eine ganze Seite von KI, oder ganz riesigen Bereich von KI, der eigentlich momentan nicht sehr prominent in den Medien vertreten ist, aber der sich genau mit diesen Sachen beschäftigt hat, logisches Schlussfolgern, Wissen repräsentieren, korrektes Wissen ausgeben. Und der ist jetzt eigentlich, wird von diesen großen Sprachmodellen nicht verwendet, sondern ignoriert. Und wir versuchen eben in den nächsten 5 bis 10 Jahren, also 5, wenn das Projekt verlängert wird, 10 Jahren, versuchen wir diese beiden großen Bereiche von KI, nämlich Logik und neuronale Netze, zusammenzubringen. Und dann glauben wir, dass dann eine stark verbesserte Version rauskommt, wo vielleicht auch eben faktisch korrektes Wissen ausgegeben wird, indem man sagt, okay, hinter dem Sprachmodell liegt das irgendwie das faktisch korrekte Wissen, das man irgendwie einpflegen kann und kontrollieren kann, und das wird dann ausgegeben.
Welche Vorteile hätte das jetzt genau, und wo könnte dann so eine KI, die auch solche Fähigkeiten besitzt, zum Einsatz kommen?
Also die Vorteile liegen ja auf der Hand. Ich kann mich dann darauf verlassen oder ich kann auch das zurückführen und korrigieren. Wenn ich weiß, okay, da ist ein Fehler, faktischer Fehler, dann muss ich meinen zugrunde liegenden Wissensgrafen, in meiner Wissensdaten, ich sage immer Grafen, aber Wissen, ich habe eine Wissensdatenbank, wo ich korrektes Wissen drinnen habe, und wenn was falsch rauskommt, kann ich sagen, okay, da muss ich was ändern, da ist irgendwas falsch gespeichert, zum Beispiel, keine Ahnung, das sind so vielleicht drin berühmte Persönlichkeiten und in Bezug sie stehen und keine Ahnung, und dann kann ich halt sagen, okay, es ist irgendwas falsch ausgegeben worden, diese Person ist vielleicht schon gestorben oder das war das falsche Datum und so weiter drin. Also ich habe dann Möglichkeit, Sachen zu korrigieren und zu überprüfen. Und das ist natürlich schon ein Riesenvorteil. In vielen Bereichen kann man ja momentan eben, vielen sensiblen Bereichen kann man KI nicht einsetzen. Stellen Sie sich vor, im Bereich Gesetze, also Rechtsprechung und so weiter, da kann man nicht einfach irgendwas schreiben, sondern man muss alles auf Gesetzen beruhen und so weiter und korrekt sein. Im medizinischen Bereich, da können Sie auch nicht einfach, was die KI assoziiert, ein Patient, und das ist wahrscheinlich die Therapie, sondern da müssen Sie ja begründen, oder muss die KI ja begründen können, warum eine bestimmte Therapie für einen Patienten. Da sind natürlich eh Ärzte verantwortlich, aber wenn man sowas wie personalisierte Medizin einmal haben möchte oder KI zur Verbesserung des Gesundheitssystems einsetzen möchte, dann muss das alles korrekt sein. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele, auch im industriellen Bereich gibt es viele gefährliche Maschinen, die gefährlich sind, und auch hier müssen wir bestimmte Korrektheit fordern und können nicht einfach die sowas wie Sprachmodelle, also ein Sprachmodell, das zum Beispiel irgendeinen Roboter kontrolliert, können wir unmöglich sagen, was passiert, und wäre viel zu gefährlich. Das heißt, sehr, sehr viele sensible Bereiche müssten von anderen KIs komplementiert werden oder KIs, die auf einer anderen Ebene sind, eingesetzt werden. Da hoffen wir, dass wir hinkommen. Die großen, so wie die Sprachmodelle, die es jetzt gibt, setzen die Leute ja auch schon ein, wenn sie zum Beispiel Texte schreiben müssen oder in Ideen, kreative Ideen bekommen. Für das werden natürlich, sind die Systeme, wie sie jetzt ist, eh gut und werden auch in dieser Form, denke ich, verfügbar bleiben. Es gibt da sehr viele auch offene Lösungen, und das heißt, wir glauben, dass die neue Form der KIs dann in verschiedenen sensiblen Bereichen, wo eben logisches Schlussfolgern wichtig ist, wo korrektes Wissen ist, eingesetzt werden kann. Ja.
Glauben Sie, dass diese KIs in diesen sensiblen Bereichen, wie Sie sagen, zum Teil auch menschliche Entscheidungen ablösen könnten? Oder braucht es am Ende auch immer wieder einen Menschen, der diese Entscheidungen, diese Schlussfolgerungen der KI dann noch einmal überprüft?
Ja, das hängt vom Bereich ab. Also ich habe Medizin erwähnt, hier darf das gar nicht per Gesetz, muss hier natürlich ein Mensch entscheiden. Also überall, glaube ich, auch wo über andere Menschen entschieden wird, über das Schicksal von Menschen entschieden wird, da müssen weiterhin die Menschen die endliche Entscheidung treffen. Es kann aber zum Beispiel in der Medizin vielleicht einen Arzt sich Unterstützung holen und sagen, dieses medizinische Bild möchte ich gerne von einer KI. Die KI zeigt mir bestimmte Stellen, die wichtig sind, die ich anschauen sollte und damit operiere ich besser. Also es kann auch sein, dass die KI-Systeme hier als Assistenten eingesetzt werden, um den Menschen zu helfen, hier bessere Entscheidungen oder informiertere Entscheidungen zu bekommen. Also so kann ich mir das vorstellen, dass das funktionieren könnte. In anderen Bereichen kann ich mir schon vorstellen, dass sozusagen KI-Systeme mehr oder weniger autonom Entscheidungen treffen. Stellen Sie sich eben wieder so einen industriellen Roboter vor, der eben keinen Schaden auf Menschen ausrechnen kann, sondern der irgendwelche Bauteile zusammensetzt. Und wenn der irgendwas falsch macht, dann sind alle Bauteile kaputt. Das würde man vielleicht, wäre vielleicht ein großer finanzieller Schaden, aber kein Schaden an Menschen. Und dann könnte man eben hier so eine KI, so einen Roboterarm zum Beispiel steuern lassen oder irgendeine Maschine, die eben bestimmte Werkstoffe herstellt oder andere Geräte. Also in solchen industriellen Bereichen kann ich mir das vorstellen. Oder Simulationen, es wird sehr viel, gibt Wettersimulationen oder auch Simulationen von Partikeln und so weiter, die sind oft mit den klassischen physikalischen Modellen zu langsam und da könnte auch eine KI helfen, die zu beschleunigen. Und dann kann man eben weiter in die Zukunft schauen, was wird passieren. Und wenn wir jetzt eben unsere Wettervorhersage für die nächsten 3 bis 5 da jetzt akkurat ist, vielleicht geht es mit KI, dass wir dann 7 bis 10 Tage nach vorn schauen können. Und ja, da würde sich auch kann niemand daran stören, wenn die Wettervorhersage ein bisschen besser wird zum Beispiel.
Sie haben schon gesagt, dass es wäre eine KI, die wirklich auf einer Fülle von Daten basiert, aber gleichzeitig auch dann Aussagen auf Logik und Wahrheit prüfen kann. Viele haben ja da immer den Begriff der allgemeinen künstlichen Intelligenz ins Spiel gebracht, also wirklich eine künstliche Intelligenz, die die Fähigkeit hat, auch viele intellektuelle Aufgaben zu verstehen und zu lernen, die auch Menschen können. Glauben Sie, wäre das dann der Schritt zu dieser allgemeinen künstlichen Intelligenz? Ist es das, worauf wir auch zusteuern?
Na, ich glaube, also das ist so ein Gespenst, das immer wieder herumgeistert, Artificial General Intelligence. Und ja, ich finde das ein bisschen ein Passwort und ein Hype-Begriff, weil man eben glaubt, man muss jetzt einen bestimmten Schritt machen und dann hat man menschliche Intelligenz. Aber diese künstliche Intelligenz und die menschliche Intelligenz wird immer komplett unterschiedlich sein. Also das ist schon lange bekannt. Das heißt Moravec'sches Paradoxon, das heißt Sachen, die Menschen einfach fallen, sind oft schwierig für KIs und Sachen, die der KI, für die KI schwierig sind, sind oft einfach für Menschen. Also diese Gegensätze, das heißt, es wird, weil die halt fundamental anders aufgebaut sind, auf dem Computer, eine KI, die wird halt schon in Mitte der 90er haben diese KIs zum Beispiel gut Schach spielen, also so Brettspiele und so weiter. Dafür ist unser Gehirn eigentlich nicht gebaut, so weit vorzudenken und dann sich in den Gegner reinzuversetzen. Also ganz gute Schachspieler können ja viel vorplanen, aber ein Computer kann einfach viel durchrechnen, eine KI kann viel durchrechnen und deswegen sind da die KIs besser. Und eben bei so großen logischen Problemen werden auch KIs immer besser sein, weil sie einfach mehr durchrechnen können. Dafür gibt es Sachen, die KIs sehr, sehr schwer fallen. Zum Beispiel eben für uns ist es leicht, irgendwie Sachen vom Boden aufzuheben, Tisch zu decken, Geschirrspüler einzuräumen. Das ist mit den momentanen KIs, stellen Sie sich vor, wie Roboter, die sind momentan noch sehr, sehr ungeschickt. Die schaffen das kaum, etwas vom Boden aufzuheben, geschweige denn einen Tisch zu decken und so weiter oder ein Auto zu steuern. Wir versuchen schon seit 2016 irgendwie autonomes Fahren und es funktioniert nicht. Das heißt, bestimmte Dinge sind wir den künstliche Intelligenz noch weit voraus. Also es wird, glaube ich, nicht diesen Moment geben, wo wir sagen, jetzt haben wir eine generelle künstliche Intelligenz erreicht, die so ist wie Menschen, und sondern es wird, ja, so wie es jetzt ist, schrittweise, es wird KIs, die können eben gut schreiben, Texte erzeugen, KIs, die gut erkennen und so weiter. Und das sind halt immer unterschiedliche KI-Systeme. Also Sie haben auch ein bisschen suggeriert, dass es ein großes KI-System ist, aber es ist meistens sind es doch, dass eine KI so viele Aufgaben kann. Ich glaube, dass zum Beispiel die KIs auf so industriellen Robotern dann laufen werden, andere KIs sind, als die Simulationen machen. Und diese Sprachmodelle, die werden schon noch, die wir jetzt so ein bisschen als generell ansehen, die werden schon noch mehr Kapazitäten kriegen und ein bisschen besser Sachen können, eben wie logisches Denken und so. Aber die werden auch nicht den Level von einer generellen künstlichen Intelligenz erreichen. Aber ja, ist eine gute Frage, weil es kommt immer wieder, Forscherinnen in meinem Bereich, die ich auf Konferenzen treffe, haben da komplett unterschiedliche Ansichten. Also manche sagen, das steht kurz bevor, wir brauchen noch sehr lange, 30 Jahre, Andere sagen das eben, haben so eine Ansicht wie ich, die sagen ja, ist nicht vergleichbar mit Menschen, das wird nie auf den gleichen Level kommen. Wir sagen, das haben wir jetzt geschafft. Also, und das ist auch meine Meinung. Also wir sollten nicht hier den direkten Vergleich suchen, sondern die Sachen sind fundamental anders und KI wird bestimmte Bereiche eben gut lösen können und gut die Aufgaben erfüllen können und andere Bereiche werden noch lang sehr schwer erreichbar bleiben für KIs.
Glauben Sie, dass wir Menschen eben diesen KI-Systemen zum Teil zu viele menschliche Eigenschaften zugeschrieben haben? Das passt jetzt wahrscheinlich zu diesem Thema, also Themen wie, Sie haben schon gesagt, das Schreckgespenst, die KI herrscht über uns Menschen oder wird vielleicht auch ein eigenes Bewusstsein haben etc. Haben wir das schon zu viel gemacht?
Super Frage, ja, super Frage. Das ist auch immer wieder die Sache, dass wir automatisch den KIs dann, weil wir es ja so nennen, künstliche Intelligenz, irgendwie auch menschliche Eigenschaften reininterpretieren. Ich glaube, es ist ein bisschen ein Fehler gewesen, von dieser Sicht, dass OpenAI mit diesem ChatGPT dem Assistenten gelernt hat zu antworten, als ein AI-Agent, also als ein AI-Agent, als künstliche Intelligenz, kann ich diese Frage nicht beantworten. Also es verwendet das Wort ich und dadurch suggeriert es sehr stark, dass es irgendwie eine Persönlichkeit ist. Und dadurch, dass es eben auf Texten aus dem Internet, wo sehr viel so Foren, Reddit und so weiter, wo Leute miteinander reden, auf Social Media und weil es dann auch noch später weiter trainiert wurde, um möglichst den Menschen ein gutes Gefühl zu geben und so weiter, möglichst allein zu sein. Das heißt, es ist wahnsinnig stark, das System zu suggerieren, dass es irgendwie eine Persönlichkeit hat oder ein Mensch ist und so weiter, weil es eben so Antworten hat, die uns eben versuchen, möglichst positiv vorzukommen und so weiter. Und deswegen ist es sehr gefährlich, dass wir automatisch so starke Anthropomorphismen reingeben und annehmen, dass es menschliche Eigenschaften hat. Essentiell sagen diese Sprachmodelle die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes vorher und hängen Wörter zusammen. Das ist alles, was sie machen und sind weit weg davon, irgendwie ein Bewusstsein zu haben. Aber sie suggerieren es sehr stark. Das heißt, da müssen wir unbedingt aufpassen und vielleicht war das auch eben, müssen wir durch das, wie die KIs, wie wir interagieren, müssen wir da ein bisschen Distanz. Also wenn wir das entwickeln würden, würden wir vielleicht nicht reingeben, dass es immer in der Ich-Form spricht, ein Sprachmodell, sondern irgendwelche anderen Formen der Konversation. Und genau wie Sie es gesagt haben, dadurch, dass wir das so sehr vermenschlichen, nehmen wir eben auch an, dass es irgendwie andere menschliche Eigenschaften hat, eben dass so eine KI plötzlich, weil sie intelligent ist, irgendwie über irgendwen anderen herrschen will oder irgendwas beherrschen will oder mehr können will. Essentiell will es immer nur die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes gut vorhersagen, aber wir nehmen plötzlich an, es will die Weltherrschaft an sich reißen und keine Ahnung, und irgendwelche Maschinen bauen und steuern. Also das ist nicht drin und das ist eigentlich ein totaler Anthropomorphismus, den wir hier haben und den wir, wo wir eigentlich sehr viel von uns Menschen auf so eine Maschine projizieren. Ja, super Frage. Ja, das ist sehr diffizil und man tappt hier leicht in diese Richtung. Auch ich muss da manchmal einen Schritt zurückgehen, ja, weil die KIs eben durch diese menschliche Sprache dann, die sie verwenden, sehr, sehr stark die Tendenz haben, uns zu täuschen.
Herr Klambauer, vielen Dank für das Gespräch heute.
Ja, danke. Super Fragen. Hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Für weitere Anregungen und Feedback schreibt uns wie immer gerne ein E-Mail an zukunft@derstandard.at. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das auch über ein Abo tun. Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen. Ich hoffe, dass ihr auch dann wieder dabei seid. Ich bin Jakob Hallinger und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Tschüss und bis zum nächsten Mal.